Crude Oil, das ist der englische Name für das Rohöl, wenn es aus dem Erdreich gepumpt wird. Wenn Erdölprodukte aus fossilen Quellen verbrannt werden, dann tragen deren CO2-Emissionen zur Erderwärmung bei. Nun stellen Forschende an der Universität von Toronto und am Karlsruher Institut für Technologie die Idee für einen synthetischen Kraftstoff vor, der sich als erneuerbarer Energieträger nutzen lässt. Nicht Crude Oil, sondern Crude Oil. So wie in Crowdfunding oder Crowdsourcing. Gemeint sind damit Kohlenwasserstoffe, die nicht zentral gefördert und verarbeitet werden, sondern durch zahlreiche lokale Akteure. Wie das aussehen könnte, hat mir einer der Beteiligten vor der Sendung verraten, und zwar Professor Roland Dittmeier vom KIT.
Unser Ansatz beruht darauf, dass wir das Kohlendioxid aus der Umgebungsluft entnehmen und dieses Kohlendioxid mit erneuerbarer Energie letzten Endes als Strom dann in einen flüssigen Kraftstoff umwandeln oder ein entsprechendes Vorprodukt für einen solchen flüssigen Kraftstoff. Daraus ergibt sich dann eben die Analogie zum Oil.
Ja, wie sieht das denn aus mit der Crowd, also mit der Menschenmenge? Wo kommt die ins Spiel?
Die kommen dadurch ins Spiel, dass diese Anlagen eben dezentral sind, also kleinere Anlagen, jetzt keine ganz kleinen Anlagen, aber eben nicht die in der Petrochemie üblichen Großanlagen. Also die Vorstellung ist, dass wir an größeren Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden eine solche Technik einbauen können und damit eben zu diesen dezentralen Synthetic Oil Wells kommen.
Existiert denn die Technologie bereits für solche dezentralen Syntheseeinheiten, die aus dem CO2 in der Luft Treibstoff herstellen können?
Ja, allerdings nicht gekoppelt an diese Klima- und Lüftungstechnik. Es gibt Pilotanlagen, konkret auch bei uns eine solche Pilotanlage, die Luft nimmt, beziehungsweise das CO2 aus dieser Luft nimmt und dann über mehrere Schritte in einen flüssigen Kraftstoff umwandelt.
Der Anteil des Kohlendioxids an der Luft ist ja äußerst gering. Er beträgt gerade einmal 0,04%. Lohnt sich das denn überhaupt oder wäre es nicht wirtschaftlicher, dort anzusetzen, wo sehr viel CO2 anfällt, also zum Beispiel bei den Abgasen von Kohlekraftwerken?
Das ist natürlich richtig, dass der Energieaufwand dann höher ist, wenn man eine höhere Verdünnung des Kohlendioxids hat. Allerdings ist das nicht der Hauptenergieaufwand, den man treiben muss. Zweitens, gerade durch die Verknüpfung mit der Klima- und Lüftungstechnik ist es ja so, dass man ohnehin große Luftmengen in solchen Anlagen kontaktiert und man im Prinzip keinen zusätzlichen Aufwand hat, um den Kontakt mit der Luft herzustellen. Also das ist der Punkt, wo die Verdünnung ins Spiel kommt. Es gibt aber auch ein anderes Argument für diese Variante, dass man die Umgebungsluft nutzt. Damit implementiert man natürlich, verglichen jetzt mit dem Extremfall Kohlekraftwerk, was ich definitiv nicht machen würde, implementiert man einen Kreislauf. Also man nimmt ja dann das Kohlendioxid aus der Atmosphäre, stellt einen Energieträger her durch Input von erneuerbarem Strom, der dann sozusagen nach seiner Nutzung wieder Kohlendioxid in die Atmosphäre entlässt. Heißt also, man hat da einen Kohlenstoffkreislauf. Ein weiteres Argument dafür ist, dass die Luft weltweit sehr ähnlich ist. Man kann also mit einer Anlagenkonfiguration weltweit operieren und muss keine spezielle Anpassung an die jeweilige Kohlendioxidquelle machen.
Und wo könnten denn diese Miniatursynthesemaschinen stehen?
Wir haben hier verschiedene Fälle mal betrachtet in unserem Paper, beispielsweise große Bürokomplexe oder Supermärkte oder auch ein spezielles Viertel in der Stadt Freiburg, wo wir sehr viele Niedrigenergiehäuser haben, wo ich auch Lüftungsanlagen habe. Die haben wir als typische Beispiele mal betrachtet, welche Mengen von Kohlendioxid und damit auch Kraftstoff man generieren könnte. Und für jede dieser Konfigurationen könnte man eine modulare Anlage zusammenstellen, die im Grundsatz diese Technologie nutzt.
Sagt Professor Roland Dittmeier vom KIT.